Wenn der Herr uns nicht allein lässt, will ich euch auch nicht alleine lassen. Sprich, jetzt einfach mit meinem Vortrag beginnen. Ich möchte heute Abend etwas sagen, so zu diesem provozierenden Thema. Was kann ich tun, damit ich mich krank glaube? Thomas hat das ja so provozierend geäußert. Und ich möchte ein Stück weit den Glauben aus der Sicht eines Psychologen etwas sezieren, analysieren, also gucken, was ist eigentlich das Geheimnis des Glaubens, wenn wir von Glauben sprechen. Und dazu habe ich einige Aussagen so wieder auf Folie. Ich hoffe, seid heute Abend noch einigermaßen frisch, um wieder so einen Parforce-Ritt durch verschiedene Aussagen so zum Glauben zu machen, vor allen Dingen gegründet auf der Bibel. Und einfach so aus der Erfahrung, wie uns Glaube und Christsein in den Patienten aus allen Konfessionen begegnet in der Klinik. Da habe ich viel gelernt, auch über viele Missverständnisse des christlichen Glaubens, insbesondere auch so die Frage des Gottesbildes. Kenne ich Gott oder verstehe ich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Ihr seht die Punkte, die ich heute Abend ansprechen möchte. Es geht um die Frage der Glaubenssubstanz. Also was ist das Eigentliche, der Kern des Glaubens? Die Glaubensentwicklung, die Glaubenspraxis, die missverständlich sein kann, das Glaubenswachstum, wie das verläuft und auch in krisenhaften Verläufen zu sehen ist, Glaubensinhalte, also glaube ich richtig, ist ja oft die Frage, der Glaubensboden, wohin fällt eigentlich der Same des Wortes Gottes? Die Glaubensorientierung und dann die Fragen kränkelnder Glaube, wie fängt er an zu kränkeln? Hängt das mit dem Gottesbild zusammen, mit der generellen Fähigkeit, der allgemeinen Fähigkeit, vertrauen zu können, Vertrauen aufzubauen? Das ist eine Basisfähigkeit des Menschen. Dann die Auswirkung eines negativen Gottesbilds. Und dann die Gefangenschaft, die ich immer wieder beobachte bei Christen in Philosophie und Tradition. Und die Gefangenschaft in Defiziten. Defiziten auch der Gemeinde als auch der eigenen Person. Wenn wir diese Aussage, klassische Definition des Glaubens, betrachten im Hebräerbrief, dann sehen wir, es ist aber der Glaube die Substanz dessen, was wir erhoffen, das Überzeugtsein, ich habe ergänzt, von Tatsachen, aber Tatsachen, die wir nicht sehen. Und dieses griechische Wort heißt sowas wie Überführung. Also wie wenn in einer juristischen Verhandlung ich so langsam aber sicher hingeführt werde, etwas, was ich leugne, jetzt doch zu sehen. Nämlich die unsichtbare Wirklichkeit, könnt ihr so weiterlesen in dem etwas komplizierten Text da unten drunter, die unsichtbare Wirklichkeit von dem, was sozusagen die Unterdeckung des Glaubens bildet, nämlich Jesus selber. Das heißt, wenn wir über christlichen Glauben sprechen, müssen wir immer uns orientieren an einer Person. Und ihr habt dieses Motto, entschuldigt, ich weise euch einfach darauf hin, hier stehen. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Also lasst uns genau betrachten, auch wie Jesus den Glauben versteht. Er hat viele Gleichnisse dazu gesagt. Und auch, dass wir immer uns so daran orientieren, Glaube ist das Vertrauen auf eine Person oder die Bindung an eine Person. Mensch, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das finde ich ein gewaltiges Geheimnis auch. Wo ich auch mal sehe, Menschsein lerne ich persönlich von Jesus. Wahrer Mensch. Und so schaue ich mir immer wieder Jesus an und kann dann wieder begreifen, auch was bedeutet es jetzt zu glauben. Schauen wir mal weiter, der Glaube hat eine Belohnung. Nämlich ohne Glauben, sagt so das Wort Gottes, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass er existiert, dass er ist oder dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und hier fängt es schon an, unter Umständen schwierig zu werden. Wir suchen Gott, manche Menschen beten und erwarten aber nicht, dass Gott hört und sogar noch antwortet. Es ist ein einkanaliges Christentum. Ich lasse das Gebet zur Decke gehen und denke, naja, dann kommt es wie ein Bumerang wieder zurück. Aber ob Gott hört, weiß ich nicht. Stehe wieder auf von meinem Gebet und denke, naja, hoffentlich war er nicht gerade in der Küche und hat sich einen Kaffee gemacht. Also sehr menschlich gedacht. hat er jetzt wirklich gehört, was ich gesagt habe? Und kommt auch was zurück? Manchmal erwarten wir gar nicht, dass was zurückkommt. Aber ein Gottesbild oder eine Überzeugung könnte sein, ja, Gott wartet darauf, dass ich komme, und selbstverständlich ist er ein Meister der Kommunikation. Es ist unhöflich, nicht zu antworten. Also wenn du mich was fragst, dann lasse ich dich doch nicht einfach abprallen. Das macht man nicht. Ja, denkst du, Gott lässt dich einfach abprallen, wenn du ihn irgendwas fragst? Herr, kannst du mir bitte helfen? Und dann sagt Gott, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, also naja, mal gucken, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, kannst du vielleicht in 5 Stunden nochmal wiederkommen oder so. Seltsame Vorstellungen haben wir oft. Die sind natürlich nicht so ausgedrückt, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Ich habe es nur gewagt, das auszusprechen, was manchmal so in uns lebt. Wenn wir jetzt über Glauben sprechen, dann müssen wir auch immer über das Wort Gottes sprechen. Und das ist ein alter Hut, das denke ich, weiß jeder, der Christ ist, es geht irgendwie um das Wort Gottes. Aber dass das so eine Qualität hat, das geht uns im Laufe des Christseins leicht verloren. Mir persönlich auch, es gibt immer Zeiten der Müdigkeit, da denke ich, ja, jetzt habe ich schon so viel da drin gelesen, und dann bilde ich mir ein, naja, eigentlich kennst du so viel und alles. Und dann merke ich aber auch doch wieder nichts. Ich habe schon wieder sehr viel vergessen. Ja. Aber meine Bekehrung hat sehr viel zu tun, zum Beispiel mit dem Wort Gottes. Wieso? Naja, ich war ja Hippie damals, das heißt, ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt, natürlich auf dem Land. Und wie ist es zu überhaupt im Glauben gekommen an Gott? Naja, was habe ich gemacht? Ich habe durch ein Buch angeregt mir eine Bibel gekauft. Ich weiß noch heute, weil ich hatte damit eigentlich überhaupt nichts mehr am Hut mit Christentum. Ich war Hinduist und Buddhist so, habe auch transzendentale Meditation gemacht und lauter Zeug, was nichts taugt eben. Und dann irgendwie habe ich gemerkt, das ist alles leer. Sowas von leer, eieiei. Und dann hat sich jemand bekehrt aus unserer Wohngemeinschaft. Da gab es Erweckungen und der Typ hat sich verändert. Der wurde einfach anders. Der war nicht mehr ganz so chaotisch, sagen wir mal so. Statt 100% Chaot war der nur noch 75%. Er fing an, sein dreckiges Geschirr in der Küche sauber zu machen, weil das war immer eine Katastrophe bei uns in der Küche. Ein Riesenbohai gab es da jedes Mal. Er veränderte sich. Er hat mir gesagt, irgendwann mal was von Jesus, 36 Seiten geschrieben. Ich habe auf 18 Seiten hat er was geschrieben. Ich habe auf 36 Seiten eine Widerlegung des Christentums versucht. Lange Zeit hat es gedauert. Ich habe, kurz zu machen, einfach dann ein Buch gelesen, was mir gezeigt hat, was Sünde eigentlich bedeutet. Nämlich eine Abweichung von meinen eigenen Idealen. Das war für mich hochinteressant, das zu lesen, weil Sünde, das war für mich, das ist ja, also hatte ich nichts mit zu tun, ich habe es gar nicht verstanden. Und Abweichung von meinen eigenen Idealen, also die Abweichung, dass ich um das Gute weiß und tue es nicht, das war hochinteressant zu begreifen. Ach, so ist es. Ich weiß, dass Klauen unmöglich ist. Was habe ich gemacht? Naja, in der Studentenzeit war damals, es war in sozusagen, man musste geklaut haben, um mitreden zu können. Ist das nicht pervers? Damals, 70er Jahre. Also es war irgendwie, wenn du das nicht machen konntest, warst du ein Feigling oder sowas. Ich fand es immer widerlich, weil ich bin anders erzogen worden. Ja. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, das probiere ich jetzt aus. Ich habe ein Buch geklaut. Kaum war ich bekehrt, was passiert? Sagt der Heilige Geist, kann ich dich da mal gerade unterbrechen, Rainer? Guckst du vielleicht mal in dein Bücherregal rein? Habe ich gewusst, Adorno, das Buch habe ich geklaut, wusste ich noch genau wo, wie, musste hingehen, zurückgeben, Vergebung bitten und es bezahlen, ganz einfach. Hup, da bin ich da hingegangen und habe ich gesagt, also ich muss Ihnen sagen, ich habe vor 2 Jahren ungefähr ein Buch geklaut bei Ihnen. Es tut mir sehr leid, weil ich bin Christ geworden und ich möchte Ihnen das bezahlen. Das waren Surkamp-Taschenbuch und so weiter, so und so viel Geld. Man wusste ja noch, was es gekostet hat. Mein Gedächtnis war gut zu der Zeit. Und habe gesagt, ich biete Ihnen 20 Mark an. Der Mann hat geschaut, das hat er noch nie erlebt. Hat er auch gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Und dann hat er gesagt, doch, ich nehme es an und ich verzeihe Ihnen. Dann habe ich gesagt, vielen Dank. Wie ist es entstanden überhaupt? Ja, weil Gottes Wort einfach zu mir gesprochen hatte und ich über dieses Wort Gottes eben kapiert habe, letztlich, dass es Gott überhaupt gibt, was wir in dem Vers vorher betrachtet haben. Und weil ich dann kapiert hatte, dass es Gott überhaupt gibt, war meine Logik, wenn es ihn gibt, muss man ihn kennenlernen können. Ich habe in mein Tagebuch so geschrieben, ungefähr ja, im Februar 1976, Gott, wenn es dich gibt, möchte ich dich gerne kennenlernen, weil ich war neugierig geworden, weil ich das ganze Johannesevangelium in einer Nacht durchgelesen hatte. Ich war sowas von hungrig, es war gerade in meiner Diplomzeit, wo ich mich vorbereitet habe aufs Diplom, tagsüber habe ich für das Studium eben gelernt, Abschlussprüfung, und nachts habe ich mir lauter christliche Literatur reingezogen, wie man damals so gesagt hat. Ja. Unter anderem das Johannesevangelium. Ich habe nichts kapiert vom Johannesevangelium, außer einem: Gott ist die Liebe. In dem ganzen Evangelium, ich habe nicht verstanden, ehrlich gesagt, worum es geht, aber eins eben: Gott ist sowas von liebevoll, habe ich da verstanden. Also das war so die Botschaft, die Gott mir persönlich gegeben hat, nämlich, dass er mich persönlich liebt. Und das fand ich gewaltig, weil ich dachte, naja, so ein bisschen ahne ich schon, also ich habe sehr viele Bolzen irgendwie gedreht, immer gegen mein eigenes Gewissen und meinen Wertekodex. Und jetzt sagt er, aber ich habe dich total lieb. Fand ich absolut stark. Und dann habe ich halt gemerkt, aber die Sünde, die steht noch gegen Gott. Also das ist schwierig. Und ich hatte vorher schon Zeugnisse von bekehrten Leuten, man muss Jesus aufnehmen. Ich habe mir gedacht, wie soll das denn bitte schön funktionieren? Dann habe ich aber angefangen, einfach eine Beichte abzulegen. Ich habe angefangen, mal Sünden aufzuschreiben. Das war so eine Anleitung aus einem Buch. Und ich wusste natürlich, ey, wenn ich da jetzt anfange, Sünden aufzuschreiben, das wird eine sehr lange Liste. Ich glaube, ich bete lieber gleich zu Gott. Ich habe es gleich angefangen, ihm zu sagen. Und dann hat Gott mich sehr berührt. Ich musste da heulen, so an meinem Schreibtisch, so vor dem Hühnerhof. Ich habe auf dem Hühnerhof rausgeguckt, Landkommune. Und habe ihm gesagt, dass mir alles sehr, sehr leid tut. Und dann habe ich verstanden, dass Gott auch heilig ist. Weil ich wurde dann erinnert an die Kindheit, auch wieder so ein Glaubensüberbleibsel aus dem Religionsunterricht. Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, worauf du stehst, ist heiliges Land. Da gab es so schöne Bildchen damals, könnt ihr euch noch so erinnern, hat man so ausgemalt, Moses und der brennende Dornbusch. Ja. Und dann hat Gott mich sozusagen an dieses Wort erinnert. Gewaltig, oder? Er holt es einfach aus dem Computer raus, aus meinem Gedächtnis. Auf einmal macht es boing, ein Window geht auf und dann taucht, kann man es so vorstellen, vielleicht ein bisschen sehr technisch, die Stimme Gottes zu verstehen, dann taucht auf einmal das auf. Und es ist wie, wenn du das innerlich hörst und siehst, ja, so vor deinen Augen. Und ich habe gewusst, das bedeutet, jetzt muss ich aber, also wie so ein Weltmeister, meine Sünden bekennen und Gott um Vergebung bitten. Und dann kam noch mal so ein kleiner innerer Ruck, so, ja, und jetzt nimmst du Jesus an. Und dann habe ich kapiert, was das bedeutet, nimm Jesus in dein Herz, diese berühmte evangelistische Aussage. Ich habe gesagt, Jesus, lenke du mein Leben. Nimm es in die Hand. Seit 15. Februar 1976 hat er das jetzt getan. Ja? Und von dem her bin ich so sehr stark immer wieder berührt vom Wort Gottes. Und das ist so für mich die Quelle des Glaubens. Ich wollte es euch jetzt ein bisschen schmackhaft machen, deswegen habe ich mir erlaubt, auch etwas persönlich einfach nochmal von meiner Bekehrung zu sprechen. Dass alleine dieses Wort wirklich so lebendig ist, das kann dir einen Horizont öffnen. Und so müsste man sagen, das Wort Gottes hat eine wunderbare Qualität, nämlich eine Offenbarungsqualität. Das heißt, es klingt sozusagen bei dir ein, in deinen Horizont deiner Erfahrung, dein kulturelles Verständnis, und es schafft es dann fast wie ein Virus, ein positiver Virus, sich da reinzusetzen, und dann fängt es an, sozusagen deine Festplatte zu verändern. Ganz interessant, wenn du es mal so siehst, auch wie man Virus positiv verstehen könnte. Ja? Also ein Informationsträger ist es, und so ganz langsam arbeitet der da was um in dir. Ja? So dass zum Beispiel dann sowas entsteht wie Glaube auf einmal. Ja? Und du brauchst dich da gar nicht mehr groß anzustrengen, zu glauben. Es ist einfach völlig klar, dass Gott existiert. Und so ging das weiter. Vielleicht sage ich ruhig doch noch ein paar zeugnishafte Worte, dass ich relativ schnell wusste in meinem Inneren, dass Jesus viel stärker ist als alle Dämonen. Und erst mal, als ich mich bekehrt hatte, wusste ich, dass Licht und Finsternis völlig verschieden sind voneinander. Es hat null Gemeinschaft miteinander. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, jetzt musst du da noch ein paar so nette Sachen ausräumen aus deinem Zimmer. Als ich mich bekehrt hatte, hatte ich nämlich da noch einen kleinen Vorrat von Marihuana in meinem Zimmer. Und dann kam an einem Tag dann die Kriminalpolizei zu uns ins Haus und hat das Haus durchsucht. Und Gott hat denen die Augen zugehalten. Leute, ich sag euch, die haben nichts gefunden. Die wollten wegen einer bestimmten Person, die wir aufgenommen hatten bei uns, vorbeigucken. Und diese Person war schon sehr auffällig, die war okkult belastet nämlich und war in der Stadt aufgefallen. Deswegen war die Kripo dann zu uns gekommen und hatte dann sich da so ein bisschen umgesehen. Auf einmal steht um 8 Uhr ein Kriminalkommissar da so in meinem Zimmer und fragt dann mit scharfer Stimme, wie heißen Sie? Ich fange an zu lachen und sage, oh, wie heißen Sie denn? Also, wie kommt denn der überhaupt einfach da rein? Dann sagt er, ja, sowieso, Kommissar, Kriminalpolizei, bla bla. Und dann habe ich schnell gebetet, habe ich gesagt, Herr, wenn ich jetzt ins Gefängnis gehen muss, das würde mir nicht so gut gefallen. Aber es ist in deiner Hand, also ich möchte lieber nicht, aber ich habe auch keinen Bock zu lügen und zu betrügen, also leite du mich. Und dann war der Kommissar sehr nett. Er hat mich so gefragt über diesen jungen Mann, den wir aufgenommen hatten. Und dann habe ich ihm ja so ein bisschen erzählt, was mit ihm los ist. Dann hat er gefragt, was ich studiere. Das war die Bücher. Habe ich gesagt, Psychologie. Ich sagte, oh, ist aber auch ein ganz schön anspruchsvolles Studium. Sag ich, naja, bis jetzt habe ich noch nicht so viel gemacht, aber schon irgendwie, also jetzt muss ich mal loslegen. Die Prüfung beginnt. Und dann sagte er, aber was besonders komisch ist, da liegen überall Bibeln bei Ihnen da in dem Haus. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, sagte dann, wir haben eigentlich erwartet, dass Sie schwarze Messen feiern. Sag ich, hä, wer hat denn das erzählt? Ja, der junge Mann, den Sie aufgenommen haben. Dann habe ich gesagt, also, dass der das vielleicht macht, der hat schon einen ziemlichen Touch, ja. Aber wir haben uns bekehrt, habe ich ihm erzählt. Wir haben eine kleine Erweckung gehabt in der Wohngemeinschaft. Habe ihm dann noch erklärt, was Erweckung ist. Habe gesagt, wissen Sie, also wir haben eben uns sehr viel mit fremden Religionen beschäftigt, wir haben uns sehr verloren und ja, wir haben irgendwie gemerkt, Mensch, Jesus Christus, das ist die Wahrheit und wir haben jetzt irgendwie entschlossen, dass er jetzt unser Leben führen darf. Wir haben einfach jetzt die Schnauze voll, irgendwie ständig rumzusuchen und uns dauernd zu verirren. Und wir möchten jetzt Jesus folgen, deswegen liegen auf diesen verschiedenen Tischen da liegen Bibeln. Das ist einfach klar. Und er war dann sehr überzeugt, ging weg. Ich war auch sehr überzeugt, wisst ihr von was? Marihuana muss weg. Also, das muss sofort vernichtet werden. Alles, was damit zu tun hat. Hausreinigung, ne? Hausreinigung, also was ich schon erzählt habe, das Buch wieder zurückgeben, wieder bezahlen, wo ich noch was gestohlen hatte, auch hingehen, sagen, tut mir leid, dass ich die Leberwurst da geklaut habe in dem Supermittelmarkt, bin bereit, es zu bezahlen, habe so in der Bibel geguckt, okay, da gibt es so kleine Regeln, das 3- oder 4-fache kannst du zum Beispiel dann bezahlen, dir überlegen und lauter solche Dinge und habe ich gedacht, okay, gut, das mache ich, ja, weil ich habe keine Lust mehr, so weiterzumachen. Also ich möchte einfach konsequent sein und habe eben dann so mein Leben aufgeräumt und bereinigt. Und jetzt komme ich so zu einem, was oft passiert, was weniger gemacht wird ebenso, ist, dass wenn jemand zu Jesus findet, dass sehr sorgfältig sein altes Leben aufgeräumt wird. Zu uns kommen Menschen in die Klinik. Ich sage euch, da denke ich immer, kein Wunder, dass die irgendwie nicht so richtig also Wind unter die Flügel bekommen, ja, die haben ja noch nicht mal ihr altes Leben aufgeräumt. Also gibt es noch die ganzen Ehebrüche und Einbrüche und so weiter und die wurden noch gar nicht bekannt, das wurde alles noch gar nicht bereinigt, das ist einfach so mitgeschleppt worden, so ein Ballast. Und dann wundern die sich, dass das irgendwie nicht so gut geht, dass sie das bedrückt. Und dann staune ich mal wieder auch, dass doch bei jedem von uns, bei mir auch, immer wieder so eine Blindheit da ist. Und deswegen müssen wir, wenn wir über Glauben sprechen, auch immer über Blindheit sprechen oder eben über die Bitte an Gott, Herr, mach mich sehend. Es ist ganz wichtig, dass ich lerne, mit Gottes Augen zu sehen, auch mein Leben zu beurteilen aus dieser Perspektive, dieser unbestechlichen Perspektive Gottes. Die Glaubensentwicklung vom Säugling zum Vater in Christus, seht ihr hier so ein paar Begriffe. 1. Johannes ist so eine Art Entwicklungspsychologie des Glaubens. Ja? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12 bis 14. Das ist hier so ein Wachstum vom Baby, Paideia, das ist das griechische Wort so dafür. Das sind einfach die Kindlein übersetzt, eine alte Luther-Übersetzung. Die haben den Vater erkannt. Die haben gemerkt, oh, da ist Gott und er hat mich lieb. So wie ich es euch so ganz naiv gesagt habe, 1976, meine gewaltige Erfahrung. Also da gibt es einen Papa im Himmel und der hat mich echt lieb und das ist mein Vater. Und jetzt verstehe ich das Vater unser als Katholik, der ich damals noch war. Jetzt verstehe ich das Vater unser überhaupt. Hey, da gibt es einen Gott, das ist mein Vater. Ja? Und dann kamen natürlich die Sünden, die kamen zum Teil vorher, aber zum Teil dann auch nachher in dem Wachstum. Einfach Erfahrung von Vergebung. Zu uns in die Klinik kommen viele Menschen, Christen, die gar keine Erfahrung haben mit Vergebung. die wissen immer noch nicht, dass Gott jede Sünde vergibt. Immer wieder machen wir Teachings, also Lehre, in der Klinik, wo wir einfach darüber sprechen, vergibt Gott jede Sünde. Weil wenn jemand depressiv erkrankt ist, dann hat er natürlich sowieso durch die Krankheit bedingt diese Verdammnisgefühle. Dann ist es sowieso ein ganz zentrales, wichtiges Thema, aber vielleicht auch erst später, weil jemand, der depressiv ist, große Schwierigkeiten damit hat. Aber jemand, der weniger depressiv ist, hat trotzdem vielleicht noch nie Vergebung erfahren. Oder der depressiv erkrankte Mensch wusste gar nicht, dass ihm vergeben ist von Gott und dass Vergebung auch Annahme bedeutet. Unbedingte Annahme. Ja? Ohne etwas leisten zu dürfen. Das bedeutet Gnade. Ja? Und über solche Basisthemen müssen wir, obwohl wir ja keine Theologen sind, in der Klinik reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Das müssen wir, weil das sind Grundlagen einfach vom Glauben. Annahmeerfahrung in Gott, dass Gott mich wirklich angenommen hat und dass niemand mehr das Recht hat, irgendwas zu sagen. Deswegen kann ich mich ja auch trauen, zu euch einfach ein paar Bolzen aus meiner Vergangenheit zu sagen, weil, ich habe heute Morgen schon mal gesagt, solltet ihr auf die Idee kommen, als ein Vorurteil zu entwickeln, bekommt das mit dem Chef zu tun. Ja, weil der Chef sagt, ich habe den Rainer angenommen, ich kenne ihn durch und durch, du brauchst mir gar nichts zu erzählen, der hat euch viele Sachen noch gar nicht gesagt, aber die kenne ich. Ne? Und ich habe ihm die vergeben. Und ich bin für ihn. Und er ist für dich. Ganz genauso. Es gilt ganz genauso für dich. Die Teenager mündig werden, ja, im Glauben, erprobt im Glauben und dass ich, sagen wir mal, wieder Dinge wage, etwas vielleicht Neues unternehme, was ich mich bisher noch nie getraut habe. Ich bin eher, glaubt ihr vielleicht gar nicht, weil ich es einfach zu euch spreche hier vorne, eher ein schüchterner Mensch. Ich bin eher ein bisschen zurückhaltend, ja. Und lieber so ein bisschen hinten. Ich bin so der Typ, sagen wir mal, Ratgeber der Könige, so im Hintergrund, ne? Zweiter Mann, ja. Und das hat aber Gott nicht zugelassen. Er hat gesagt, ach nee, also Junge, ist ja ganz nett, dass du irgendwie da so ein bisschen dich zurückhältst. Sollen wir dich mal ein bisschen nehmen, ja? Ein bisschen bürsten, trainieren, dass du einfach dann auch mehr Verantwortung übernimmst. Und da hat Gott mich dann mit der Zeit freigesetzt. Die Pateres, die geistlichen Väter und Mütter in Christus, da spricht auch Paulus mal drüber, ihr solltet längst also kräftige Nahrung gebrauchen im Hebräerbrief, aber ihr braucht immer noch Milch. Das heißt, da gibt es ein Wachstumshindernis. Ein Wachstumshindernis zu einer gewissen Mündigkeit. Wir merken das manchmal so, es hat mit der psychischen Erkrankung zu tun in der Klinik, dass manche fragen, was ist denn richtig und was ist falsch? So eine typische Gretchenfrage. Was ist richtig und was ist falsch? Schwarz oder weiß? Die Frage gibt ein Therapeut immer zurück, was meinst denn du? Oder warum ist das denn überhaupt wichtig für dich, das zu wissen? Frag dich doch mal selber, was ist richtig? Ist das oder jenes? Der Thomas Uhlig hat das gesagt, aber da war ich neulich in einer anderen Predigt, aber der hat das gesagt, was ist jetzt richtig? Warum willst du das überhaupt wissen? Wieso ist es wichtig für dich zu wissen, was richtig oder falsch ist? Das ist die entscheidende Frage, was ist das Motiv? Warum musst du das wissen? Ja, ich will Sicherheit haben. Sicherheit willst du haben. Hast du schon mal Jesus gefragt? Nö. Frag doch mal. Einfach. Vielleicht kriegst du es ja selber raus. Werde mündig. Glaubenspraxis. Geheimnis des aktiven Zuhörens. Es geht darum, dass wir lernen, wieder zu hören und so Hörer des Wortes zu sein. Das ist schwierig, weil wir sind ja sehr vergesslich. Damals gab es Bibelmemory, erinnert sich noch jemand, so da 70er Jahre über Hensler Verlag, da gab es dann so Bibelmemory, ne? So kleine Hefte, ja? 5 Stück gab es da und die hab ich alle so durchgemacht und glaube ich 2-mal und es war gut, so ein gutes Training. Jetzt hat das natürlich nur eine Schwierigkeit, weil ich schaue ja auch dann in den Spiegel und vergesse wieder, wie ich aussehe, gell? Das musst du ja jedes Mal neu machen. Die Teenies wissen das, sie müssen jedes Mal neu machen. Stundenlang gucken sie in den Spiegel, dann drehen sie sich rum und haben schon wieder vergessen, wie hübsch sie eigentlich sind. Gell? Seltsam. Haben sie wieder Zweifel plötzlich. Müssen wieder in den Spiegel gucken, sehen aber nicht, wie hübsch sie sind, sondern eher, was fehlt. Das ist eine typische Erfahrung so in dieser Zeit. Gell? Man sieht halt bloß den Pickel auf der Nase und nicht die ganze schöne ästhetische Gestalt des Gesichts, wie Gott es gemacht hat. Ja? Besonders die Frauen haben damit Probleme, aber die Männer auch. Ja? Also, ein vergesslicher Hörer oder eben kein vergesslicher Hörer. Und das ist natürlich wichtig, auch die Bibel sagt das immer, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt, wer ein Ohr hat zu hören. Auch Bereitschaft zu hören. Also ich muss wissen, habe ich die Bereitschaft, nicht den reinen Oberblick zu hören, um den geht es überhaupt nicht, das ist vollkommen uninteressant. Habe ich die Bereitschaft, Gott zu hören, dass er mir was Neues zeigen kann? Ich warte mal gerade 10 Sekunden. Frag dich mal, hast du die Bereitschaft, jetzt von Gott einfach etwas Neues zu hören, was du vielleicht bisher noch nicht so wusstest? Nicht von mir. Ich bin höchstens Kanal oder Sprecher. Aber dass Gott dir heute Abend was Neues zeigen kann, überprüf es mal kurz und schwätze ich weiter, schwäbisch gesagt. Zum Beispiel zu hören, wenn wir über Glauben sprechen, dass Jesus sagt, habt Gottes Glauben. Luther übersetzt, habt Glauben an Gott. Das ist so bei Fremdsprachen immer etwas schwierig. Da gibt es 2 Arten des Genitivs. Da mache ich jetzt kein Teaching drüber. Das wäre jetzt Linguistik, Sprachwissenschaft. Habt Glauben an Gott. Genitivus Objektivus. Habt Gottes Glauben. Genitivus Subjektivus. Gottes Glauben. Glauben an Gott. Kann man nach diesen beiden Richtungen übersetzen. Habt Gottes Glauben. Aha, Gott hat Glaube. Mehr Glauben als du und ich. Weil der glaubt immer noch an mich. Kannst du es dir vorstellen? Wunderst dich vielleicht. Vielleicht auch nicht, du kennst mich ja nicht. Aber gut, können dir sagen, dass der Herr immer noch an den Rainer glaubt. Ja, Gott sei Dank hat sie auch nicht den Glauben an mich verloren. Ja? Oder dass ich sie liebe. Ja? Also habt Gottes Glauben. Gott glaubt an mich. Und dann sagt Jesus noch, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt er zu Petrus. Also die 2 Dinge sind nötig. Ich brauche Gottes Glauben, wie er an mich glaubt, was er von mir denkt, was er von mir hält, was er sich alles hat einfallen lassen, um sein Höchstes zu geben für mich, dass ich das wieder sehe, damit ich nicht dauernd die blöde Frage stelle, bin ich wertvoll? Bin ich angenommen? Ja, sage mal, die Basis des Evangeliums, wir haben ja Glaubenskonferenz, deswegen erlaube ich mir hier so ein Stück quasi auch zu predigen, ja, als Psychologe. Die Basis ist wirklich, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Dann sagst du, ja, die Welt, aber mich, dich, Gott hat dich so sehr geliebt, dass es sein einziges Kind gab für dich. Also ich habe 2 Kinder, gell? Ich würde es nicht machen, meine Kinder für dich hingeben, sage ich dir gleich. Aber Gott hat es gemacht. Ja? Und noch viel mehr. Also diese Frage auch wieder, habt Gottes Glauben. Was hat Gott für einen Glauben? Und wenn jetzt dieser Glaube sozusagen verinnerlicht wird, also ich stelle mir jetzt vor, Gottes Glaube, da muss ich so ein bisschen denken. Gottes Glaube, aha, das heißt ja auch, was hat er für Möglichkeiten, was sieht er, was ich noch gar nicht sehe? Da könnte man sagen, naja, er sieht die Zukunft zum Beispiel. Meine Reflexe scheinen etwas langsamer geworden zu sein. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ob ich jetzt so sehr gewackelt habe. Wir halten es aus, oder? Es ist nicht perfekt im Leben. Okay. Also wir haben hier die Perspektive, die Adlerperspektive Gottes. Und deswegen hat es mit dem Glauben auch sehr viel zu tun mit Gottes Bild. Wie sehe ich eigentlich Gott? Und da beginnen natürlich dann auch je nachdem Krankheiten, wo wir so langsam uns jetzt so drauf hin bewegen. Wie sehe ich überhaupt Gott? Wer ist es für mich? Kann ich ein bisschen begreifen, wie seine Perspektive so zum Leben hin ist? Das kann ich natürlich aus dem Wort Gottes ein Stück mehr einfach erfahren. Wie denkt Gott über die Frage der Barmherzigkeit? Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ja, langsam zum Zorn, gell? Wir denken immer, naja, bald kommt, also die Patienten in unserer Klinik, die denken oft, bald kommt, das kommt der Blitz Gottes vom Himmel, eine Angst vor Gott. Es tut mir weh, immer so. Weil ich habe Gott ganz anders kennengelernt und wir machen seelsorgerlich schon heiße Sachen. Also wir ermutigen die Patienten, ihren ganzen Zorn auf Gott mal auszudrücken. Das ist schon mal so vorgestellt. Die Frage, hält Gott das aus, dass ich einfach sagen darf, mir stinkt's, Herr. Das trauen sich wenige. Die haben einfach Angst, dass Gott sie sofort bestraft, weil das macht man nicht. Ich kann doch nicht einfach meinem Vater entgegenschleudern, ich hasse dich. Teenies haben kein Problem damit. Also unsere Kinder hatten kein Problem damit. Die haben mir entgegengeschleudert, ich hasse dich, wenn sie stinksauer waren. hui, das hat mir schon ganz schön weh getan, ja, aber ich habe sie trotzdem geliebt. Und ich habe auch verstanden, wahrscheinlich habe ich sie auch gereizt durch meine Dummheit oder wie auch immer. Und wir haben uns wieder versöhnt. Aber es war schon ganz schön hart. Aber ich fand das Vertrauen, dass sie das, also sich getraut haben, mir ins Gesicht zu schleudern und zu wissen, ich werde sie deswegen nicht verstoßen oder verwerfen oder jetzt auf die Steinzeit sauer mit ihnen sein. Sie haben sich getraut. Das heißt, sie haben Zutrauen in mich gehabt, dass ich sie wirklich liebe. Weil jemanden, wo ich denke, der lässt mich jetzt fallen wie eine heiße Kartoffel, dem sage ich das nicht, bin doch nicht blöd, oder? Sagt ihr das dem? Wenn der auch noch vielleicht irgendwie mächtig ist, das sagst du dem nicht. Da bist du eher so diplomatisch, da tust du dich da so rumeiern, ja, und dem sagst du nicht ins Gesicht, mir stinkt's und so weiter, ich hasse dich. Also diese Frage auch, traue ich das Gott zu, was habe ich da für ein Bild von ihm? Die Frage auch, wie sieht Gott mich eigentlich? Und es sieht mich immer viel positiver als ich mich selbst. Das ist doch auch merkwürdig. Warum? Er sieht mich ja immer durch einen bestimmten Filter, durch Jesus Christus. Er sieht immer, das ist der heilige Reiner. Das hat er auch ein bisschen platt, gell? Ist er jetzt zum Katholizismus zurückgekehrt, der heilige Reiner? Also die Seligsprechung durch den Papst ist noch nicht erfolgt, die Heiligsprechung erst recht nicht. Was ist denn jetzt los? Neues Testament, ganz einfach. Also ihr Heiligen und Geliebten zu Korinth und so weiter, geheiligt in Jesus Christus, nicht weil ich so toll bin. Haben wir auch wieder ein Verständnis von Heiligkeit, was wir uns fragen können, stimmt das? Ist das ein Verständnis? Ist das das richtige Verständnis oder das Verständnis, wie es die Bibel hat? Ist das durch Jesus hindurch gesehen? Gucken wir weiter. Dieses Geheimnis des aktiven Hörens hat auch mit Sprechen zu tun. Also wenn ich etwas gehört habe, ist es gut, es wieder zu kauen. Deswegen reden wir manchmal vielleicht über eine Predigt oder über sonst was. Du, ich habe da neulich gehört und dann wiederholen wir es. Und während des Redens, des Murmelns, mit anderen sich unterhalten, da wird es nochmal eine Etage mehr verwurzelt in uns. Und das wurde dann in der Glaubensbewegung entartet. Da gab es so eine pfingstliche Glaubensbewegung vor 20 Jahren. Da haben die das zu einem mechanischen Dings gemacht. Also immer das Wort Gottes aussprechen und vor sich hin reden. Aber es war seelenlos, so kannst du es nicht machen. Ja? Aber trotzdem ist da ein kleines Geheimnis drin, dass eben dieses mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus mein Herr ist, der wird gerettet. Also es hat schon etwas zu tun mit dem, was ich auch ausspreche, aber nicht mechanisch oder magisch, ne? Sondern mehr damit, dass es sozusagen da nochmal eine Etage tiefer kommt, dass einfach Jesus mein Herr und mein Gott ist. Jetzt gehen wir weiter. Dieses im Gebet ausgesprochene Wort Gottes zum Beispiel, das bringt Gottes Glauben in mein Herz. Deswegen gibt es so Bücher wie Bibel beten. Also wenn ihr einen Psalm nehmt und ihr betet den durch, das hat Kraft. Da entsteht was in mir. Oder wenn du dich im Gebet beziehst, Herr, du hast gesagt und deswegen bitte ich dich, tu das. Ja? Dann berufst du dich letztlich auf ein gesprochenes Wort Gottes. Und deswegen haben wir hier im Psalm, glücklich der Mann, die Frau, die über den Ratschluss Gottes, man kann das hebräische Wort übersetzen mit murmeln, also nachsinnen, Tag und Nacht. Und je älter du wirst, desto mehr führst du so halblaute Gespräche. Ja, hat mir neulich mal mein Supervisor gesagt, so in der Psychotherapie, sagt, ach weißt du Rainer, wenn man so über 50 ist, da fängt man so an ab und zu, da kann man sich dabei erwischen, dass man so vor sich hin murmelt, so halblaut. Ja. Und habe ich gedacht, das stimmt, erwischt, gell? Also manchmal mache ich das so, ne? Dann erwische ich mich dabei und denke, sag mal, bin ich jetzt schon 80 oder so oder wie? Aber es hat damit überhaupt nichts zu tun, Geschwister, besonders die Älteren, sondern das dient dazu, dass dir zum Beispiel viel klarer wird, was muss ich jetzt machen? Ne? Stell dir vor, du wiederholst jetzt einfach, also es ist jetzt gleich 7:05 und dann guckt der Thomas auf die Uhr, ne? Ich würde das so vor mich hin murmeln, das könnte mir vielleicht helfen, relativ, also nicht so lange zu sprechen heute. Okay, also dieses Murmeln, aber das Wort Gottes Murmeln, das ist wichtig. Ich hoffe, ihr seid immer noch wach, sonst muss ich mir noch was einfallen lassen, was ich da tun könnte. Und natürlich jetzt Täter des Werkes, sagt die Bibel. Das ist wichtig für einen gesunden Glauben. Der Glaube ohne Werke ist tot, kennen wir. Jetzt könnte man natürlich wieder auf die Idee kommen, doch frommer Leistungsstress, nicht? Dann sagt der Jakobus, ja, zeig mir deine Werke. Und der andere sagt, ja, zeig mir deinen Glauben oder so etwas. Aber die beiden Dinge gehören natürlich zusammen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt was tun wollen für Gott, dann kommen wir auch schon wieder in Probleme hinein. Wir müssten fragen, was möchte denn Gott tun? Nicht, was könnte ich für Gott tun, sondern was will denn Gott tun? Oder in der Jugendbewegung heute, what would Jesus do? Was würde er jetzt tun? Ist eine absolut klasse Frage. Wenn du ein Kind fragst, ich habe mir mal so drüber nachgedacht, pass auf, ein Kind knallt dir eine runter. Und klar knallst du ihm auch eine runter. Reflexhaft. Was würde denn Jesus tun? Als ein Kind ab einem bestimmten Alter wüsste, Jesus würde dem anderen Kind keine runterknallen. Das macht Jesus nicht. Also wenn es schon ein kleines bisschen Information hat über Jesus und den christlichen Glauben, ab einem bestimmten Entwicklungsstand, kognitiv, also wie das Denken sich entwickelt hat, könnte das Kind diese Frage ganz einfach beantworten. Nein, würdest du sagen, ich glaube, es wird ihm doch keine runterknallen oder wieder zurücktreten. Also what would Jesus do? Für Kinder schon beantwortbar, ab einem bestimmten Alter, für dich auch. Warum klappt das alles, wie ich es jetzt so wunderbar schön ideal dargestellt habe, vielleicht doch nicht? Jesus hat darauf aufmerksam gemacht in dem Gleichnis vom Sämann. Er sagt, naja, also ihr habt schon viel gehört, viele gute Predigten und habt schon viel gelesen und alle Christen haben im Grunde genommen schon ganz viel gehört. Auch die zu uns in die Klinik kommen. Im Grunde genommen wissen die alles. Also ich sage denen nichts Neues. Wieso ist es immer noch nicht gelandet? Wieso haben sie immer noch so viele Zweifel an Gott? Man muss immer dann eben als Psychotherapeut beiden Dinge sehen. Psychische Erkrankung kann alles überlagern, was jemals da war. Und deswegen muss ich da aufpassen, nicht gleich zu denken, ah ja, mit dem Glauben gibt es da Probleme, sondern der Mensch ist psychisch erkrankt und deswegen ist auch der Glaube davon überschattet. Ich muss die Krankheit jetzt erst behandeln und dann kann man was mit dem Glauben nochmal angucken. Oder es hat doch eben auch damit zu tun, dass einiges sozusagen die Krankheit noch ätzender macht, noch mehr verschärft, die Ängste noch verstärkt, den Zwangskranken in ein weiteres christliches Gefängnis hineinbringt, weil es dann noch schwerer hat, Zwangskrankheit überhaupt als Zwangskrankheit zu erkennen und denkt, er hat lauter lästerliche, gotteslästerliche Gedanken und deswegen ist er sowieso erledigt. Vor Gott braucht er gar nicht mehr aufkreuzen. So dass wir hier immer diese beiden Dinge gucken müssen, aber wir sehen auch hier Beschreibungen einfach, vieles fällt auf den Weg. Viele Menschen laufen auf diesem Weg, so können wir das Gleichnis mal verstehen mit anderen Worten. Viele Meinungen werden an diesen Menschen herangetragen. Er scheint offen zu sein für alles, wendet sich schnell, also auch einer neuen Botschaft zu, zugänglich für viele Lehren oder Überlieferungen, auch geistliche Strömungen. Er könnte auch ein Gefangener von kulturellen oder familiären Traditionen sein. Am besten nennen wir ihn religiöser Mensch ohne ausdrücklichen Bezug zu Jesus Christus. Und dann haben wir wieder ein Problem im Christsein, diese unheilbare Religiosität. Religiosität bedeutet, die Bindung, die Beziehung zu Gott hängt von mir ab. Das ist falsch. Die Bindung und Beziehung zu Gott wurde initiiert als Initiative, ich hoffe Thomas ist einverstanden als Theologe, von Gott. Ich kann doch nur an Jesus glauben, weil Gott gesagt hat, also gut, schicke ich Jesus für den Rainer in die Wohngemeinschaft. Damals. Ja, wie hätte ich denn sonst von ihm erfahren sollen und ihn sehen sollen, wenn Gott nicht gesagt hätte, der Kerl braucht Jesus. Die lieben Christen hier in der FEG brauchen ihn nicht, aber der Rainer braucht ihn. Ne? So, ein bisschen provoziert, ihr habt es gemerkt. Gell? Und deswegen kommt das von ihm, also es hängt von ihm ab. Ein weiteres Feld, ein Herzensboden, steinernes Herz. Warum klappt das mit dem Glauben oft nicht so? Es kann eine unbewusste Abwehr geben, die zu tun hat mit enttäuschenden und verletzenden Beziehungen. Und vielleicht wurden so Festlegungen getroffen, das ist so ein Seelsorgethema. Ich werde mich nie mehr öffnen oder ich lasse nie mehr jemanden sehr nah an mich ran. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Ich wurde so oft verletzt. Alles nur das nicht. Also nicht nochmal dasselbe erleben bei Menschen, die sehr verletzt worden sind. Und dann werden keine tieferen Beziehungen zugelassen aus Angst vor erneuten Enttäuschungen. Die dünne Erde der Sehnsucht nach erfüllenden Beziehungen, das ist von der dünnen Erde die Rede, lässt nicht zu, dass positive Beziehungserfahrungen mit christlicher Gemeinschaft und mit Gott nachhaltige Spuren hinterlassen. Also sich diese schmerzhaften Erfahrungen nicht korrigieren lassen oder ganz schwer. Und dieser Mensch trotz guter Erfahrungen in der christlichen Gemeinde und auch der Verkündigung letztlich nicht in ein Vertrauen durchbrechen kann, weil sozusagen der Boden noch sehr hart ist. Zuerst muss der Boden beackert werden, würde ein Landwirt sagen, bevor ich da reinsäen kann. Also deswegen Seelsorge, Leute. Dann gibt es aber auch noch das Dornenfeld. Da fällt auch manchmal das Wort drunter, wo dann eben der Glaube nicht wachsen kann. Angst und Sorgen prägen die freudlose Lebenshaltung. Freudlos murrend, haben wir heute Nachmittag mal so formuliert. Ist es manchmal, geht's manchmal bei uns Christen zu. Ja. Hängt vielleicht zusammen mit Angst und Sorgen, die eben diese freudlose Lebenshaltung prägen. Und die entspringt wiederum aus einer rigorosen Leistungsorientierung. Wir denken, wir müssen und müssen und müssen das noch tun, um Gott zu gefallen. Weil letztlich das so ein gesellschaftliches Phänomen ist, auch in der Erziehung, in der Schule. Ich muss Liebe durch Leistung verdienen, letztlich. Es wird von mir etwas erwartet. Brav sein als Leistung, Anpassung als Leistung, in der Schule überhaupt erscheinen, nicht schwänzen, antreten. Also alles, damit ich irgendwie ein positives Lob bekomme. Da muss ich immer irgendwas tun, was andere Leute von mir erwarten. Und deswegen ist es so schwierig, dass ich im Grunde genommen nichts tun kann, um Gottes Gefallen zu verdienen. Er gibt es mir einfach. Aber nicht, weil ich so toll war oder jetzt alle möglichen Tricks und Register auf Lager habe, um ihnen so ein bisschen Wertschätzung rauszukitzeln, sondern weil er sagt, I love you. Egal, ob du mir ins Gesicht schlägst, I love you. Und das ist eine Botschaft, die geht nicht so leicht rein. Okay, jetzt muss ich ein bisschen beschleunigen. Da haben wir noch die gute Erde. Da geht es um Versöhnung mit der Vergangenheit, mit sich selbst, mit Gott. So könnten wir sagen, wer da hineingegangen ist, der kann viel besser aufnehmen, auch, dass Gott wirklich die Liebe ist, wie wir das singen. Und wer auch einfach sich getraut hat, Verantwortung zu übernehmen für Fehlentscheidungen seines Lebens und gemerkt hat, Gott hilft mir dabei, das wieder in Ordnung zu kriegen, oder er vergibt mir, er nimmt mich an mit allen Fehlern, ich muss nicht perfekt sein, gar nichts, ich muss gar nichts bringen, er nimmt mich einfach an, so wie ich bin, das ist gewaltig, dann kannst du so richtig entspannen, ja. Und dann kannst du dich öffnen, dass einfach diese Botschaft von dem guten und liebevollen Gott ankommt. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen hin, was genau glaubst du? Jesus wurde gefragt, Herr, wenn du etwas vermagst, dann hilf doch bitte meinem Kind, kam ein Vater zu Jesus. Und dann sagt Jesus so ganz trocken, ob ich etwas vermag, alles ist möglich dem, der glaubt. Das haben wir schon definiert, dem, der glaubt, müssen wir sagen, alles ist möglich, der sich jetzt auf Gottes Glauben an mich und an Gottes Glauben beruft. Und auf Gottes Möglichkeiten. Und nicht auf den eigenen Glauben, weil da wird natürlich schnell deutlich, auch bei diesem Mann, oh Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, der Unglaube hat Raum bei Gott. Wenn wir so tun, als ob wir so supergläubig sind und keine Zweifel hätten, haben wir keine Chance, weil wir lügen. Und mit Lügen, da hat es der Herr nicht so. Dann wird er uns zeigen, du, mach dir nichts vor. Dein Glaube, so wie bei Petrus, kann jederzeit zerbrechen. In 0, nichts. Eben hast du noch gedacht, du stehst. Und dann sagt der Paulus, wer meint zu stehen, sieh zu, dass er nicht falle. Ne? Blitzschnell, zack. Also deswegen auch, mein Glaube hängt nicht von mir ab, sondern von Gott. Und dass er für mich betet. Ja, dieser Unglaube benötigt Hilfe von Jesus. Und jetzt haben wir natürlich noch wieder eine Frage auch, weiß ich, an wen ich glaube? Und hier haben wir das große Missverhältnis des Christentums, Dogmatismus statt Beziehung. Also es geht sehr viel um die richtige Lehre und was ist das? Und dann haben wir, ob es in der charismatischen Bewegung ist oder evangelikal oder katholisch, ständig irgendwelche Wellen. Ne? Irgendwelche Wellen. Kommt wieder irgendwie eine neue und wieder diese Bewegung und jene. Und dann sagt die Bibel auch davon, ach, da werden wieder Menschen hin und her geworfen, schon wieder neumodisches Zeug und das muss man so machen und Wort und Geist bewegen und alles so ein Kram. Ne? Und du denkst, ach, das ist halt wieder so ein alter Hut, das war schon vor 50 Jahren, das kommt zwar schon wieder als Welle. Also da müssen wir irgendwie ein bisschen aufpassen auch. Und deswegen denke ich, ist immer die Orientierung in all diesen Hin und Her und was weiß ich, was jetzt hier wieder neueste Mode ist, weiß ich, an wen ich glaube. Einfach. Bin ich immer einfach orientiert an dem, was hier bei euch da vorne steht. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist eigentlich das Thema heute, oder? Steht schon die ganze Zeit da. Wieso rede ich eigentlich hier überhaupt noch? Machen wir mal weiter. Evangelium verstehen und aus der Angst vor Strafe rauskommen, weil die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Die Menschen, die zu uns in die Klinik kommen, haben oft Angst vor Strafe, dass Gott sie bestraft. Das ist natürlich kalter Kaffee, ich sage manchmal auch religiöser Schrott. Wenn ich den Patienten etwas kenne und dann eine gute therapeutische Beziehung ist, traue ich mich ziemlich heftige Sachen sozusagen. Aber ich lächle dabei, schaue ihn an, ganz liebevoll und sage, religiöser Schrott. Religiöser Schrott. Weil die Strafe liegt auf Jesus. Auf das wir, er wurde geschlagen. Klar, da sieht man schon den Zorn Gottes über Sünde. Er wurde geschlagen, grausam misshandelt. Das hat Gott zugelassen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden hätte. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich muss keine Angst mehr vor der Strafe Gottes haben. Geht das in dich rein? Hast du das kapiert? Ja? Schwäbisch. Hast du das kapiert? Ja? So reden die da unten. Wahnsinn. Ja? Hast du... Darf ich hier oben sagen, da unten wird ein bisschen vorsichtig sein, weil ich möchte nicht den Schwaben zu nahe treten. Ja, hast du das kapiert? Ja. Gott ist dir nei, sagen die dann. Gott ist dir nei, also geht es dir irgendwie rein, kannst du das irgendwie fassen? Ja? Du brauchst keine Angst vor Strafe zu haben. Und das ist schwierig für viele, weil da kommt so was Kindliches. Weil wer irgendwie was Blödes macht, muss bestraft werden. Das ist so ein Mensch, eine menschliche Regel, auch im Gesetz. Ja? Und Gott sagt, pass mal auf, ich setze nicht die Gerechtigkeit außer Kraft. Die Gerechtigkeit ist erfüllt in Christus. Die Gerechtigkeit ist erfüllt in Christus. Da habe ich meinen ganzen Zorn auf die Sünde draufgelegt. Da kannst du sehen, was ich von Sünde halte. Da brauchst du nur betrachten, was mit Jesus am Kreuz passiert ist. Meditiere drüber, denke drüber nach. Du brauchst niemals mehr Angst vor Strafe zu haben. Okay? Kannst du das theologisch somit übereinstimmen, Thomas? Er nickt. Ich bin beruhigt, weil ich bin ja bloß Psychologe, gell? Ich sage hier lauter so Sachen, gell? Naja, also, jetzt haben wir hier vorne noch auch ein Missverständnis des Glaubens. Wir orientieren uns manchmal so an äußeren Regeln. Ne? Schon alleine diese Frage, was ist richtig, ist eigentlich eine Frage, die so entspringt. Irgendwie sind da äußere Regeln, da brauchen wir so ein paar Verbotsschilder. Da darfst du nicht hin, da nicht. Und ihr kennt ja die verschiedenen Nichts. Ein Christ raucht nicht, trinkt nicht, hat auch keinen Sex. So, ne? Also, da denkt man, also mit dem Dritten ist es auch nicht ganz so einfach. Sehr, sehr schwieriges, konflikthaftes Gebiet, ja. Aber es ist immer so definiert durch Nichtsein. Und das ist eigentlich philosophischer Blödsinn. Du kannst nicht etwas beschreiben durch ein Nichtsein. Also es ist irgendwie auch philosophisch, könnten wir jetzt lange drüber reden, das zu denken, das ist für die Philosophen vielleicht möglich, ja. Aber so ganz praktisch bringt es dir gar nichts. Also du musst positiv definieren, worum geht's? Und da geht's darum, dass ich mich orientiere an Christus, der in mir lebt. Ja. Und der sich tatsächlich herabgelassen hat, doch in dem komischen Rainer Oberbillig einfach zu wohnen. Schon gewaltig, oder? Jetzt stell dir vor, du gehst morgen zur Arbeit und stellst dir in deinem Bewusstsein vor, in dem Moment, wo ich die Firma betrete, betritt der allmächtige Gott diese Firma. Was würde das bei dir verändern? Weil der allmächtige Gott wohnt in dir, er hat Wohnung genommen. Du betrittst die Firma, bedeutet, in diesem Moment kommt ein unsichtbares Licht in die Firma hinein und eine gewaltige Kraft, die Auferstehungskraft Gottes, die wir in Christus sehen können. Du würdest ganz anders in die Firma reingehen. Du würdest sagen, Leute, zieht euch warm an, weil, hier kommt der Herr der Heerscharen in diese Firma. Und deswegen braucht ihr noch nicht euer Messer hier so da rauszuziehen, oder falls ihr sowas habt. Ja. Ihr braucht keine Gewalt nach menschlichen Ermessen so zu praktizieren und eine Pistole mitnehmen. Das ist alles, ja, das ist Larifari. Aber einfach, ihr wisst, hoi, 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 also da passiert ja jetzt was in der Firma. Ne? Das ist ja logisch. Also wenn da ist, Gott zu Besuch hinkommt, in mir, durch mich, obwohl ich mich gar nicht danach fühle, das ist immer wieder das nächste Missverständnis, ne? Ich fühle mich morgens eigentlich immer schlecht, weil ich bin kein Morgenmensch. Also fühle mich morgens nie wie ein Krieger. oder sowas Gottes, sondern eher, was weiß ich, wie nasser Waschlappen oder sowas. Ich brauche also mindestens bis 10, bis mein Biorhythmus angesprungen ist und viele Tassen Kaffee. Und dann ist immer noch die Frage, kommt er oder kommt er nicht, der Biorhythmus? Gell? Also bin ich vollkommen angewiesen auf die Gnade Gottes. Ein bisschen schlau bin ich auch, also psychotherapeutische Gespräche möglichst erst ab nachmittags, wenn meine Hochzeit kommt, aber nicht gleich morgens. Naja, aber diese Orientierung, auch wieder die Frage eben auch Umgang mit der Bibel, auch für evangelikale Christen ganz wichtig, ist meine Orientierung am Buch des Herrn oder am Herrn des Buches? Hat mal ein Amerikaner namens Rick Joyner gefragt. Orientierst du dich am Buch des Herrn oder dem Herrn des Buches? Also bist du so ein Buchstabenchrist, der immer sagt, ja, es steht doch geschrieben und das dürfen wir aber jetzt nicht machen. Sagen, es steht geschrieben, das ist richtig. Aber um was geht's? Es geht um das lebendige Wort Gottes. Wer ist das lebendige Wort Gottes, das Buch oder Jesus Christus? Theologisch eindeutig, das lebendige Wort Gottes ist Jesus Christus, weil in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihm ist das Wort Gottes erfüllt. Also wenn du was lernen willst über das Wort Gottes, betrachte Jesus. Ich habe lange Zeit nur das Evangelium gelesen, damit ich kapiere, worum es geht, damit ich Jesus vor Augen gemalt bekomme. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Alte Testament ausgeschlossen habe. Danach bin ich wieder zum Alten Testament gegangen und habe gemerkt, genial, ja, genial. Jetzt kommen wir zum ganz kränkelnden Glauben. Es gibt viele Konflikte. Ich erlebe innerlich was anderes, als der äußere Rahmen sagt. Du hast wunderbare Worte über Gott, über Glauben und die ganze Zeit sitzt du vielleicht da und sagst, mir geht's Punkt, Punkt, Punkt oder SCH, Punkt, Punkt, Punkt oder schlecht heißt das Wort, ne? Schlecht. Mir geht's mies und ich bin traurig, ich bin daneben und so weiter. Ich bin schwer bedrückt, belastet, etc. Das ist das innere Erleben und der äußere Rahmen mag ganz anders sein. Und es gibt vielleicht ein inneres Erleben, das kommt von ganz früher, das so immer wieder kreist, das bedeutet neurotischer Konflikt, kreist um ein schmerzhaftes Erleben von früher. Und es vermischt sich dauernd mit jetzt. Deine Ablehnungserfahrung, die du früher alles erlebt hast, wird ständig vielleicht wieder neu aktiviert. Jemand schaut dich komisch an und du denkst, der mag mich nicht. Dabei ist es einfach nur reiner Oberbillig mit dem noch nicht angesprungenen Biorhythmus. Der schaut dich halt morgens vielleicht noch nicht so lächelnd an, weil er einfach noch zu müde dazu ist. Vielleicht bist du auch jemand anders begegnet. Und es kann was ganz anderes bedeuten. Und da gibt es natürlich immer dieses Spannungsfeld auch zwischen Idealen, zwischen äußeren Idealen, wie man leben sollte als Christ und auch ein verinnerlichtes Ideal und einfach mein Erleben, das ich halt ständig erlebe. Naja, ich weiß ja, was Gott will, aber ich tue es nicht. Das ist Standard im Christsein. Wenn du ehrlich bist, dann wüsstest du, dass du permanent im Defizit bist. Weil diese Liebe, die du haben solltest, von Gott her hast du nicht. Aber ich kann dir wieder die erlösende Botschaft sagen, du bist angenommen. Weil Gott weiß das. Und er sieht dich wieder durch Christus und dann ist es wieder anders. Er sagt, ich bin stolz auf den Thomas. Was der schon alles so bringt, genial. Ja, so. Das ist, wenn der Thomas vielleicht denkt, es war wieder nicht perfekt. Es war einfach nicht perfekt. Also ich habe ihn jetzt schon ein bisschen kennengelernt, ich traue mich auch sowas zu sagen. Ne? Aber ich verrate euch nicht alles, ist ja logisch, es geht euch nichts an. Ne? Außerdem so gut kenne ich ihn auch noch nicht. Also, gucken wir weiter. Besonders dramatisch ist das gestörte Vertrauen letztlich aus unserer ganzen Entwicklungszeit. Weil so verlässlich wie Gott ist keiner, ich auch als Vater nicht gegenüber meinen Kindern. Das heißt, natürlich habe ich auch ihr Vertrauen schon enttäuscht. Kann gar nicht anders sein. Kein Mensch ist gut, Gott allein. Das heißt, ich muss auch meine Kinder um Vergebung bitten, habe ich öfters gemacht. Und wir haben auch neulich oder vor ein paar Jahren auch nochmal riesig viele Sachen bereinigt. Und es war genial, einfach nochmal ganz offen und ehrlich darüber zu sprechen, was hat die damals an diesen manchmal etwas cholerisch reagierenden Vater genervt? Und was konnten sie noch nicht vergeben und was ist jetzt heil geworden? Und wo kann man nochmal einfach drüber sprechen und in einer neuen Weise sprechen? Dieses Vertrauen, ein fantastischer Psalm, könnt ihr nochmal lesen, Psalm 22, Vers 10. Du hast mich sicher aus dem Mutterleib geholt und mich gelehrt, dir zu vertrauen. Gott selbst muss mich lehren, ihm zu vertrauen, sonst kriegst du das nicht hin. Ja? Und zwar hat er mir Vertrauen eingeflößt an meiner Mutter Brüsten. Das ist jetzt keine Werbung für Stillen, ne? Also falls jetzt jemand hier unter uns ist, der bald ein Kind bekommt, ne? Aber wir können einfach die Bedeutung sehen einer Mutter-Kind-Bindung, die einfach wirklich eng ist, die mit Körperkontakt einhergeht. Anscheinend hat Gott sich das so vorgestellt, wie lange du stillst, ist völlig unerheblich und ob das alles geklappt hat oder nicht, auch nicht. Sondern eben, ob ich mein Kind sehr nah an mein Herz nehme, das bedeutet ja auch an meiner Brust sein lassen. Und da flößt Gott mir Vertrauen ein. Also Vertrauen wird eingeflößt über Menschen. So hat Gott sich das gedacht. Entwicklungspsychologisch eigentlich klar. Wie lernt das Kind Vertrauen? Indem die Eltern für es da sind. Und wie oft sind Eltern eben nicht da gewesen für ihre Kinder, weil die krank waren und es denen nicht gut ging, weil der Vater nicht da war, etc. Jetzt gucken wir uns nochmal die Problematik der Projektion an. Also so eine Erfahrung zum Beispiel, dass mein Vater nie für mich da war, kann auf Gott projiziert werden, wie so ein Projektor. Deswegen habe ich dieses kleine Bild mal so ausprobiert, da mit diesem komischen Word-Programm, das mal so hinzubekommen, kann man sicher als Grafiker noch viel perfekter machen. Der Projektor ist mein Herz. In meinem Herz, in meinem Innersten sind gesammelte Erfahrungen, die ich mit meinem Vater habe. Jetzt schaue ich auf die Leinwand und möchte jetzt zu Gott reden. Das heißt, ich visiere sozusagen jetzt in meinem Geist Gott. Er ist die Adresse, zu dem ich rede. Also fange ich jetzt an, mir vorzustellen, Gott vorzustellen. Aber jetzt habe ich einen Projektor in mir drin, jetzt wird es überlagert, das, was ich von Gott weiß. Ich sage Vater und schon geht es biologisch, neurobiologisch in meinem Hirn ab, weil in meinem Hirn sind lauter, könnten wir sagen, Repräsentanzen, wissenschaftlich ausgedrückt, von dem Begriff Vater. Und die sind allesamt vielleicht nicht besonders positiv. Ne? Also Vorstellungsbilder von Vaterschaft. Und jetzt projiziere ich sozusagen wie so ein Filmprojektor und sehe dann auf der Leinwand, wo ich jetzt eigentlich meinen Vater im Himmel gerade zu dem reden will, sehe ich dann dauernd irgendwie Erfahrungen, die ich mit meinem Vater hatte. Auf einmal fange ich an zu denken, Gott hat sowieso keine Zeit für mich, der Alte war ja auch nie da. Ne? Aber das Zweite, der Alte, also der Vater, wenn ich da noch verletzt bin, sage ich dann vielleicht sowas, war nie da. Das ist mir gar nicht bewusst, dass es damit zu tun hat. Ich bin felsenfest überzeugt. Also der Vatergott, der ist mal gerade unterwegs und hat auch viel zu tun, der hält wahrscheinlich gerade Vorträge und für mich ist er sowieso nicht da. Ja? Vordergründig würdest du das nicht so schnell rausbekommen, aber in der Therapie, so bei uns in der Klinik, da gucken wir dann schon so ein bisschen nach, einfach, was glaubt jemand wirklich oder ist jemand wirklich davon überzeugt, dass der Vater im Himmel liebevoll und gut ist und woran kann man das merken, ja? Oder merken, dass genau da eine Projektion passiert. Das Gottesbild ist extrem wichtig, ein negatives Gottesbild und Gesundheit hat enge Verbindungen. Was schwieriger empirisch, wissenschaftlich nachzuweisen ist, ob ein positives Gottesbild auch eine positive Beziehung zu Gesundheitsvariablen hat. Umgekehrt kann man es sehr gut sagen, also zwischen der Selbstwahrnehmung als klein, schwach, wenig selbstbewusst oder wenig wirkungsvoll und negativen Gefühlen, Gedanken zu über Gott gibt es ein bedeutsamen statistischen Zusammenhang. Eine Untersuchung mit 500 Patienten an einer Klinik, die mal daraufhin untersucht worden sind, zwischen negativer Gottesbeziehung auf der einen und auch personalen Ressourcen, Lebensquellen, guten Beziehungen etc. beziehungsweise psychischer Gesundheit auf der anderen Seite. Fazit, werden Gott gegenüber negative Gefühle erlebt und erscheint dieser als mächtig, herrschend und strafend, so scheint es unter diesen Bedingungen schwer, ein positives von innen heraus, also von der Beziehung zu Gott, der in mir wohnt, von innen heraus bestimmtes Selbstbild zu entwickeln. Also Selbstbild, Gottesbild hängen zusammen. Wenn ich selber mich als verdammungswürdig erlebe, negatives Selbstbild, werde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt sehr positive Gefühle gegenüber Gott haben, der sozusagen mich behandelt wie MacDepp. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das ist natürlich nur mein Gefühl. Mein Verstand sagt, nein, das ist gar nicht so. Ist ja klar, weil alle Christen um mich herum sagen, das stimmt nicht. Und ich selber weiß es ja auch, in der Bibel steht was anderes. Aber mein Gefühl lässt sich dadurch nicht korrigieren. Okay? Wir müssen also dahin gucken, was ist da passiert? Und so haben wir viele bestrafende Gottesbilder. Ihr könnt die Liste ergänzen, vielleicht auf 100 zusammenbringen. Gott hat seine Lieblinge. Ich sehe, die anderen haben Erfolge. Mir geht es dauernd schlecht. Viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Ich bin neidisch vielleicht. Gucken wir mal weiter. Ich darf keine Fehler machen, könnte zu tun haben mit einem Gottesbild. Gott ist ungerecht. Wehe, wenn du dir einen Bock leistest, kriegst du bestimmt dein Fett ab. Das ist so eine ganz typische irdische Gerechtigkeit, ne? So Auge um Auge, Zahn um Zahn Überzeugung und setzt die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes einfach außer Kraft. Vorsicht also mit solchen Vorstellungen, sehr genau durchgucken lassen und fragen, Herr, bist du wirklich so? Offenbare dich mir neu. Wir können in Kriegsgefangenschaft kommen, in Philosophie, Lehrenbetrug nach der Tradition, nach der Überlieferung von Menschen, und da haben wir besonders die Erfahrung. Heutzutage haben wir wissenschaftlich gesehen eine Erfahrungsbetonung und auf einer persönlichen, individuellen Ebene genauso. Meine Erfahrung mit Gott ist und so weiter, da gibt es Menschen, die können sehr toll erzählen, was sie mit Gott Positives erlebt haben. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich sitze im Gottesdienst und mir ging es eine Zeit lang auch ziemlich schlecht, so ganz nah am Burnout, mal so Anfang der 90er Jahre. Ich sitze da drin und die Leute erzählen alle einen vom Pferd. Mal mein Gefühl. Ne? Die erzählen so, ja, und dann habe ich gebetet und dann kam da eine Antwort rein und mir ging sofort gut. Ich habe gedacht, eigentlich kenne ich die Person. Also dazwischen ist aber eine Menge getillt. Ne? Also es hört sich dann immer so an, so instant. Ne? Werf meine Glaubensmünze rein, bete und dann ist alles aus. Ja, so ungefähr, Gott zwingt grau raus, zwingt weiß rein. Das ist so eine Waschmittelreklame. Ja? Und da denke ich, na, ganz so einfach ist es nicht. Also das Zeugnis habe ich nicht in Frage gestellt. Die Person sah schon dann aus, dass Gott was getan hat. Aber es ist oft ein längerer Prozess. Deswegen müssen wir auch Menschen mit hineinnehmen an diesen Prozess. Das heißt, diesen Weg, dass ich eben so etwas Wunderbares mit Gott erlebt habe. Aber das ist nicht so einfach, das gebe ich zu, als Zeugnis zu sagen. Wir müssen also überprüfen die Weltanschauung. Die Weltanschauung müssen wir überprüfen, besonders Christentum und Askese, zum Beispiel die Leibfeindlichkeit. Steckt immer noch bei uns drin. Es sind hunderte von Jahren, tausende von Jahren, wo ein griechisches Denken hineingekommen ist. Und jetzt dürfen wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, es ist mir plötzlich nur noch leibbetont. So. Wir pflegen uns nur noch und passen auf, ich darf nicht zu viel für die Gemeinde tun, weil ich muss viel schlafen und so weiter, Beauty Sleep etc. Oder ich bin sehr körperbetont plötzlich, nicht Ernährung ist auf einmal das wichtigste Thema in der Gemeinde. Das kann passieren. Oder eben auch dann, dass ich vielleicht ein neues Verhältnis brauche zu meinem Körper. Dass ich sage, ich bin es wert, für mich auch da zu sorgen. Kultur haben wir auch Verschiedenes, was wir da beachten müssen und uns nicht in Kriegsgefangenschaft nehmen lassen dürfen. Insbesondere Gleichschaltung und Kontrolle durch das Medienzeitalter, auch im christlichen Bereich. Indem wir dauernd vergleichen. Stellt euch einfach vor, da gibt es die gute Willow-Creek-Bewegung. Tja, jetzt versuchen wir auf einmal das amerikanische System hier auf Breitscheid zu übertragen. 1:1. Macht's lieber nicht. Also, ich denke, ich brauche es nicht zum Thomas sagen. Ja? Einfach nur, dass wir uns das bewusst machen. Das ist so ein Trend, ne? So, das ist der neueste Renner. Ich habe jetzt einfach mal Willow-Creek erwähnt, wir können vieles erwähnen. Neue Gemeindewachstumsmodelle gibt es auch seit 30 Jahren oder sowas, ne? So eine Gemeindewachstumsbewegung. Ständig neue Methoden, alles irgendwie auch ganz gut. Nichts gegen zu sagen. Aber ich muss doch gucken, was genau passt hier für unsere oder meine Gemeinde. Was genau? Und die Elemente nehme ich, das ist gut. Verschiedene Überlebensregeln haben wir, diesen netten Ausspruch, üb immer Treu und Redlichkeit, ein netter Humanismus, ne? Der natürlich auch wieder religiöser Senf ist. Warum? Weil die Bibel sagt, dass du überhaupt nicht treu bist, von dir aus, und deswegen auch niemals von dir aus machen kannst. Du bist nämlich, ich halte immer gerne den Patienten meiner Römer 3 Predigt, du bist ein begnadigter Lügner, ein begnadigter Mörder, steht das bei Römer 3, ungerecht bis dort hinaus, genauso wie ich, und du brauchst Christus. So einfach ist das. Stimmt's? Seid ihr einverstanden? Also wie immer, Treue und Redlichkeit, einerseits richtig, andererseits Verführung dazu, es aus mir heraus zu versuchen. Letzte Kurve, 3 Minuten noch. Selbstbild müssen wir auch genau schauen. Diese Selbstverdammnisgedanken können auch vermeintlich oder mit einem falsch verstandenen christlichen Begriff der Demut zu tun haben. Ich muss mich dauernd selbst erniedrigen. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also sage ich dauernd zu mir, ich bin blöd, ich bin blöd, ich bin blöd. Heute Morgen habe ich immer so ein bisschen was gesagt. Unwürdig, Herr, unwürdig, unwürdig. Und hören gar nicht zu, wie Gott sagt, wieso schwätzt du die ganze Zeit mir das vor? Das weiß ich, dass du unwürdig bist. Deswegen habe ich doch Jesus gesandt. Logisch. Wieso musst du mich daran erinnern, was ich weiß? Ich habe dich würdig gemacht. Und wieso redest du die ganze Zeit noch, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig? Christus ist deine Gerechtigkeit. Lies mal, einfach würde dann Gott sagen, ne, lies doch mal in 1. Korinther. Was meinst du, wieso ich das da geschrieben habe? Wisst ihr, was da steht? Ja, Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, Heiligkeit, zur Erlösung. Und nochmal was, das weiß ich jetzt gerade nicht. Mein Gedächtnis lässt nach. Aber da könnt ihr es lesen, 1. Korinther 1, Vers 31, ungefähr folgende. Wo sind wir? Die sogenannte ekklesiogene Neurose, das ist der Vorwurf von vielen Nichtchristen, Gemeinde macht krank. Und dieser Kunstbegriff, also aus der Kirche heraus eine entwickelte Erkrankung in den Gefühlen, so können wir es beschreiben, ist eine Diagnose, die es gar nicht gibt. Ist null anerkannt, so unter Fachleuten, und ist so in 50er Jahre mal so gefasst worden. Da war ein großes Misstrauen gegenüber der christlichen Religion. Und man hat natürlich immer den Umgang mit Sexualität genommen und dann eben gesagt, Christen sind grundsätzlich verklemmt. Weil natürlich auch viel, könnten wir sagen, ist auch durch mangelnde Aufklärung, aber nicht nur bei Christen, sondern auch bei Nichtchristen, einfach viel noch gar nicht vorhanden war an Wissen über Sexualität zum Beispiel. Und von dem her kommend hat man gesagt, ja, die Gemeinde macht die Leute verklemmt. Die trauen sich alle überhaupt gar nicht mehr, die sind irgendwie so, die kontrollieren ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse, ihre Triebe, die sind vollkommen unfrei. Und diesen Vorwurf, den kann man natürlich jetzt auch mal ganz nehmen und einfach sagen, hoffentlich ist das nicht bei mir so der Fall. Ja? Ich möchte gerne frei sein, aber trotzdem im Gehorsam gegenüber dem Herrn leben, unter seiner Führung und gegenüber den Geboten Gottes. Aber das kann ich tun in einer völligen Freiheit, dass ich das einfach tue aus Liebe zu Gott heraus. Und nicht, weil ich es irgendwie nicht darf, sondern weil ich das nicht will. Ganz einfach, das ist ein Unterschied. Darf ich nicht vor der Ehe mit jemandem schlafen und sage, ich will es nicht. Ich will mir das gar nicht antun. Ich brauche bloß, um mich rumzugucken, was daraus passiert. Also, ich kann es euch einfach sagen, wer glaubt mir eh nicht, in 70er Jahren, ständiges Thema Beziehungsknatsch, Beziehungsknatsch, Beziehungsknatsch. Warum? Weil die Leute immer durch die sexuelle Tür in die Beziehung gegangen sind. Und es war einfach eine Katastrophe nach der Katastrophe. Nur noch Katastrophen. Und viele, viele, viele Verletzungen. Gemeinde kann ein Ort der Heilung sein oder ein Ort der Verletzung. Und das hängt ein Stück von jedem Einzelnen ab. Wie kann ich dazu beitragen, einfach, dass wir ein Klima in der Gemeinde haben von Liebe, Wertschätzung, Annahme. Wenn wir schauen, warum können Verletzungen sein? Wir sind sehr nah. Wir sagen Geschwister zueinander. Und wenn wir sagen Geschwister, dann öffnet es sofort wieder das Verständnis, das Urverständnis dieses Wortes von meinem Bruder, meinem Leiblichen und meiner Schwester. Ist doch klar, das sind meine ersten Beziehungserfahrungen mit Geschwistern, ist doch logisch. Ja? Und dann ist vielleicht jemand als Christ schon sozusagen hineingewachsen in die Welt, weil die Eltern Christ waren. Jetzt hat er auch noch dazu geistliche Geschwister. Ne? Und das Ganze ist ganz schön kompliziert, weil bei den Geschwistern ist ja eine gewisse Nähe, ne? Und es gibt aber auch viele Rivalität und Konkurrenz und so weiter. Und deswegen, je näher eine Beziehung ist, desto größer sind die Verletzungen. Das ist eigentlich ganz normal. Das heißt, wir müssen in den Gemeinden aufpassen, dass nicht Wurzel der Bitterkeit entsteht. Wir haben in meiner Gemeinde so in letzter Zeit sehr deutlich darüber gepredigt worden, weil wir gemerkt haben, da gibt es so Altlasten. Da gibt es Leute, die haben immer noch einen Groll von vor 10 Jahren und die haben noch nicht einander vergeben. Ja? Und deswegen betone ich das einfach so. Schaut da bitte auf euch selber. Die Gemeinde ist unvollkommen, auch das müssen wir einfach akzeptieren, jede Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde im Himmel. Wenn alle Gläubigen zusammenkommen unter der Herrschaft Jesu Christi, wird es ein bisschen anders sein oder sehr anders, ja? Weil da sind wir anders. Solange wir noch hier sind, wird es immer ein unvollkommener Ort sein und deswegen ist es wichtig, das anzunehmen, zu sagen, ja, bin auch bereit, trotzdem in diese Gemeinschaft zu gehen. Ich lerne einfach viel zu vergeben. Ich lerne auch über mich sehr viel, dass ich selber auch nicht besser bin als die anderen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse. Gucken wir weiter. Ich kann in den Defiziten gefangen sein, weil ich sozusagen in meiner Person verletzt bin. Viel Mangel ist einfach bei jedem von uns da an Annahmeerfahrung. Aber wir könnten einfach sagen, angenommen zu werden ohne Zuleistung gibt es nicht in dieser Welt. Es ist völlig unnormal, was Gott sich da hat einfallen lassen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Du hast immer bestimmte Erwartungen, wo du sagst, dann ist es mir leichter, jemand anzunehmen, wenn der das und das tut oder wenn er nicht so ist, wie er ist, etc. Wir haben meistens